Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir für dein Reden und danke, dass du uns zu deinen Kindern erwählt hast, zu deinen Söhnen und Töchtern. Und danke, dass du uns deine Geheimnisse mitteilst aus deinem Wort, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, dass du ein persönlicher Gott bist, der zu uns spricht und der von uns auch ein Stück weit verlangt oder erwartet, Herr, dass wir uns eins machen mit deinen Plänen, deinen Absichten, mit dem, was du auf dem Herzen hast, Herr. Und Vater, so sind wir heute Morgen hier und wir wollen dir sagen, Vater, wir wollen Einsicht erlangen durch die Gnade deines Heiligen Geistes in deine Pläne, in deine Absichten, in deine Wege, die du mit uns persönlich hast, aber auch mit den Nationen, mit dieser Erde, Herr. Und wir danken dir für all das, was du in deinem Wort darin offenbart hast. Und wir strecken uns danach aus, um Verständnis und Einsicht zu erlangen, damit wir diese Zeiten unterscheiden können, Herr. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass du demjenigen, der das sucht, auch geben wirst. Amen. Gut, wir werden heute mal mit dem Thema weitermachen oder das heute, denke ich, beenden. Die 70-Jahr-Wochen von Daniel. Und heute werden wir uns ganz ausschließlich mit der 70. Jahrwoche von Daniel beschäftigen. Wir hatten ja letzte Woche davon gesprochen, Daniel 9, über diese 70 Jahrwoche, die über das Volk Israel verhangen sind, bis ans Ende der Zeit. Und wir wissen auch, wie Daniel dazugekommen ist. Er hat nämlich diese Verheißung von Jeremia ganz genau durchforscht, wo Gott schon mal gesprochen hat, dass damals 70 Jahre Gefangenschaft, 70 Jahre Zerstörung über Jerusalem und Israel verhangen waren. Und danach sich Gott wieder Israel zuwendet, es wieder nach Hause sendet in das Land Israel, dass alles wieder aufgebaut wird. Und Daniel war einer, der diese Prophetien von Jeremia kannte und er hat ganz genau durchforscht, wann ist diese Zeit erfüllt. Und als er merkte, dass jetzt diese Zeit nahe gekommen ist, dann wendete er sich zu Gott in Fasten, in Gebet, er suchte Gott und flehte zu ihm, bekannte seine Sünde. Und weil er so auf das prophetische Wort reagiert hatte, offenbarte ihm Gott eine Sichtweise über Israel und Juda, bis an den Tag, da der Messias das erste Mal kommt, nach den 69 Jahrwochen. Und er offenbart ihm die letzten 7 Jahre dieser Menschheitsgeschichte, wenn der Messias dann das zweite Mal zurückkehrt. Es ist eigentlich erstaunlich, wie Gott ganz klar und präzise dort zu Daniel spricht, in dem Sinne durch den Erzengel Gabriel. Ich möchte heute nochmal am Anfang darauf eingehen, warum ist es denn so wichtig, sich mit biblischer Prophetie auseinanderzusetzen? Warum ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen? Erstens besteht, ich wiederhole nochmal, ein Drittel, ich sag's mal rund, ja, wer es ganz genau ausgerechnet hat, die haben gesagt, 27% deiner Bibel bestehen aus Prophetien. Und davon gibt es eine ganze Reihe, die sich schon erfüllt haben, aber eine ganze Reihe, die noch ausstehen. Und das bezeugt, dass Gott Gott ist. Der hat Dinge prophezeit, die manchmal sich erst Jahrhunderte oder Jahrtausende später erfüllt haben. Und zwar so genau und so präzise, wie wir das in den 69 Jahrwochen von Daniel gesehen haben, wie sich das fast auf den Tag genau erfüllt hat. Und das beweist, wie in Jesaja steht, dass Gott Gott ist. Und dass er die Dinge von Anfang an verkündigt, er das Ende und erwacht darüber, um es auszuführen. Die Stelle hatten wir letzte Woche. Aber das will ich schon noch mal am Anfang vorherschicken, weil das Beschäftigen mit Prophetie, mit biblischer Prophetie, der, was sich erfüllt hat, erfüllt uns mit Glauben und Zuversicht, dass Gott Herr ist über die Weltgeschichte und dass er alles ausführen wird, was noch in seinem Buch geschrieben steht. Und zwar auf den Tag genau. Amen. Gott ist Gott und wir sind auf seiner Seite. Amen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo vieles unruhig wird, jetzt in dieser Zeit, wo viele Erschütterungen stattfinden, wir sind auf Gottes Seite. Amen. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Söhne und Töchter, wir sind erlöst, wir gehören zu ihm, wir sind erlöst. Und wir wissen, all das, was auf diesem Planeten sich noch entfalten und geschehen wird, wird vom Himmel her, von deinem Vater im Himmel ausgelöst. Amen. Beziehungsweise von Jesus, der diese Siegelrolle in der Hand hält und Als die Zeit da, wenn die Zeit da ist, öffnet Jesus das erste Siegel, das zweite bis zum siebten, dann öffnet er diese Schriftrolle und dort sind die ganzen Gerichte Gottes niedergeschrieben. All das, was wir in der Offenbarung dort lesen. Aber all das, was hier auf dieser Erde geschieht, es wird vom Himmel her ausgelöst, die großen Ereignisse. Amen. Und du bist auf Gottes Seite. Und der in dir und mir ist, ist stärker, wie der in der Welt ist. Wenn wir uns mit der 70. Jahrwoche beschäftigen, hat es was mit Israel zu tun, es hat was mit dem antichristlichen Reich zu tun, es hat was mit den letzten Tagen zu tun. So, aber in diesem Zusammenhang musst du wissen, dass Jesus klipp und klar deutlich in Matthäus 16 verheißen hat, dass die Pforten der Hölle, und da gehört der Antichrist, der Drache, wenn er auf die Erde kommt, all diese Mächte der Bosheit sind nicht in der Lage, die Gemeinde zu überwältigen. Amen. Und es wird auch bis in dem letzten Moment, wo Jesus auf dieser, bis er sichtbar kommt, wird es Gläubige geben auf dieser Erde. Aber es wird dem Satan nicht gelingen, die Gemeinde Gottes auszulöschen, zu überwältigen. Amen. Und unser Glaube an Jesus Christus, unser Glaube an den Vater, der Gott ist, der alles absolut unter seiner Kontrolle hat, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Der zweite Grund ist, warum es wichtig ist, sich mit biblischer Prophetie zu beschäftigen. Gott teilt seine Pläne seinen Kindern mit. Amos 3, Vers 7, glaube ich, steht geschrieben, dass Gott tut nichts, es sei denn, dass er vorher diese Dinge seinen Propheten mitteilt. Und das neutestamentische Bundesvolk ist ein prophetisches Volk. Amen. Das heißt, Gott teilt uns Dinge mit in seinem Wort, die es wichtig ist, dass wir das wissen. Und dann gibt es Dinge, die steht uns nicht zu, dass wir es wissen. Also sollten wir auch nicht nachforschen und irgendwo sehen, dass wir an Informationen herankommen, wo Gott sagt, nein, das steht euch nicht zu, dass ihr es wisst. Was offenbart ist im Wort, ist für die Menschenkinder. Was verborgen ist, ist die Sache Gottes, steht irgendwo in der Schrift. So, und wir wollen uns mit dem Dingen heute beschäftigen, die Gott offenbart hat in seinem Wort und dass wir Verständnis daraus erlangen und dass wir Interesse haben an seinen Wegen, an seinen Plänen, seinen Absichten. Amen. Jesus hat es gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch Freunde und die Freunde bekommen von ihrem Freund, nämlich von Jesus, das gesagt, was er tun will. Das heißt, jeder Christ, der sein Wort durchforscht, nämlich das prophetische, er hat eine klare Sicht der Dinge, die kommen. Ganz klar. Amen. Und das Dritte ist, und das bringt wieder diese Balance herein, weil wir das erwarten, steht im 2. Petrus 3, weil wir diese Dinge wissen, hat das eine Auswirkung auf unseren persönlichen Lebensstil, nämlich von Reinigung, Heiligung, dass wir von ihm im Frieden erfunden werden. Das heißt, diese ganze Beschäftigung mit biblischer Prophetie hat nicht in erster Linie etwas damit zu tun, dass wir uns Wissen anhäufen und dieses Wissen dann abrufen und wieder weitergeben können. Es ist wichtig, die Erkenntnis zu erlangen, aber das hat immer eine Frucht, nämlich den persönlichen Lebensstil an den König, der kommt, anzupassen. Wie steht an einer anderen Stelle, sagt Paulus, damit wir nicht beschämt werden, wenn er zurückkommt. Wenn wir dann alles wissen über die Endzeit, über die biblische Prophetie, aber unserem täglichen Leben, das keinen Ausdruck findet, unser Herzen nicht reinigen lassen, heiligen lassen von ihm, verändern zu lassen, um in sein Bild umgestaltet zu werden. Und dann kommt er wieder und sagt mal, Jesus, das wusste ich, dass du jetzt kommst. Und da sagt er, wenn du es wusstest, warum hast du dich nicht vorbereitet? Warum hast du deine Talente, die ich dir gegeben habe, nicht eingesetzt? Es braucht dort eine Balance. Ein Drittel zu zwei Drittel. Wenn deine Bibel ein Drittel biblischer Prophetie enthält, dann ist es doch gut, wenn man bei seinem persönlichen Bibelstudium circa ein Drittel der Zeit dazu verwendet, biblische Prophetie zu studieren. Und zwei Drittel mit den anderen Dingen. Und da geht es meistens um den alten Menschen ablegen, den neuen anziehen, wie wir es im Lobpreis hatten, Heiligung, Vorbereitung. Gemeinschaft mit ihm. Aber dann, wenn du dich, noch zu wenig damit beschäftigt hast, mit biblischer Prophetie, dann ist es jetzt an der Zeit, sei stark ermutigt, das nachzuziehen und auf ein Drittel zu bringen. Amen. Und diese Artikel, den ich da ein Stück rausgegeben habe mit dem Tag des Herrn und jetzt mit den 70 Jahrwochen von Daniel, speziell der 70. Woche, die geben dir so viel Stoff, sich damit auseinanderzusetzen, da hast du bis Ende des Jahres Zeit. Amen. Ich nenne heute noch mal zwei weitere Gründe am Anfang, warum es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil die Endzeit stark prophetisch ist. Die Endzeit ist prophetisch. In der letzten Zeit wimmelt es nur so von Propheten. Wer hat es gesagt? Jesus. Matthäus 24. Als erste, was er spricht über die letzte Zeit, sagt er, lasst euch nicht verführen. Er sagt dreimal in Matthäus 24, es werden viele falsche Propheten auftreffen und sie werden viele Gläubige verführen. Er sagt in Matthäus 24, Vers 24, es werden falsche Christus, also falsche Messias auftreten. Es wird zunehmend, die auftreten, sagen, ich bin der Messias. Ne? Hat man in Deutschland vor ein paar Jahren. Helmut Bauer, ich bin der Messias. Ja? So. Und solche, dann gibt es Leute, die dem folgen, weil sie unter einem falschen Geist stehen, weil sie falschen Propheten folgen. So, und es gibt noch viel, viel mehr im Laufe der Geschichte, die behauptet haben, dass sie der Christus sind. Und diese Dinge werden in den letzten Tagen noch zunehmen. Ich bin der Gesalbte und sie werden viele verführen. Und falsche Propheten werden auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das heißt, das Ziel Satans in der letzten Zeit ist, die, die auf Gottes Seite sind, die die Dinge wissen, die die Pläne Gottes erkannt haben, die im Gebet an ihm dran sind, die gemeinsam mit ihm jetzt in dieser Zeit regieren, die das Evangelium verkünden, die den Menschen predigen, kehrt um, die Zeit ist nahe gekommen, dass das Königreich der Himmel kommt, tut Buße. Und die versucht er zu verführen, wodurch? Durch falsche Propheten. Wie gesagt, Matthäus 24, dreimal erwähnt Jesus, dass es dann nur von falschen Propheten wimmeln wird. Das Internet ist voll und es wird noch voller werden von falschen Propheten. Deswegen ist es für dich und mich wichtig, das Echte, das Wahre, das Prophetische, was hier geschrieben steht, im Wort Gottes zu erkennen, im Herzen zu tragen und Unterscheidungsfähigkeit zu bekommen, um diese falschen Propheten zu entlarven, an ihren Früchten, aber auch an ihren Worten. Amen. Wie viel Rummel gab es beim Auftritt von Corona? Was gab es da alles im Internet? Was haben die alles geschrieben? Corona ist eine Strafe Gottes, ein Gericht Gottes. Ist es nicht. Wenn du deine Bibel kennst, weißt du, was Gericht bedeutet und wann das Gericht kommt. Die Impfung ist das Mahlzeichen des Tieres. Ich habe so viele Gespräche geführt. Ich habe den Leuten immer... Nicht nur hier, von außerhalb rufen wir auch Leute an, ne, und wollen wissen, dies, das und jenes. Unterhalten wir uns mal. Auch über dieses Thema Verwirrung gekommen, auch durchs Internet. Die Impfung ist das Mahlzeichen des Tieres. Wenn du deine Bibel kennst, wir kommen heute noch zu der Stelle, was das Mahlzeichen des Tieres ist und wann es kommt und in welchem Zusammenhang es steht, hättest du sofort gesagt, meine Bibel, das Wort Gottes, Gott hat es klar vorausgesagt, wann das Mahlzeichen des Tieres kommt, unter welchen Voraussetzungen und was die Bedingung ist und die Konsequenzen. Und da hättest du sofort diese Sache abgeschalten. Ich gebe euch ein Stück eine Vorlage. Ich habe zwei Schlüssel. Der erste ist der Tag des Herrn und das zweite ist die 70 Jahrwochen und die 70. Jahrwoche von Daniel. Mit diesen beiden Schlüsseln kannst du viele Dinge aus der Schrift von Daniel, von Matthäus, Markus und Lukas, den Endzeitreden von Jesus und Offenbarung erkennen und kannst es ganz genau einordnen. Du brauchst diesen Schlüssel bloß dort anwenden. Amen. Das heißt, beschäftige dich damit, damit du falsche Propheten und falsche Prophetien ganz klar auseinanderhalten kannst. Und das ist ein Dienst des Heiligen Geistes. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, in Johannes 16, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch an alles erinnern, was Jesus gesagt hat und er wird euch das Zukünftige offenbaren. Amen. Als Jesus das gesagt hat im Johannesevangelium, gab es die Offenbarung noch nicht. Das heißt, der Heilige Geist wird dich an all das erinnern, was in den alten Propheten geschrieben steht über die letzten Tage. Daniel, ganz viel. Er wird euch daran erinnern, was Jesus gesagt hat in seinen Endzeitreden und das zukünftige Offenbaren, denn die Offenbarung gab es ja dann erst 95 ungefähr nach Christus. Amen. So, es ist der Dienst des Heiligen Geistes, dich in dem Wort Gottes, in dem Prophetischen zu unterweisen. Ein weiterer Punkt, warum es wichtig ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, ist, dass wir als Christen, als reife Söhne und Töchter, Nachfolger von Jesus, durch das prophetische Wort in die Lage versetzt werden, die bestimmten Zeitpunkte Gottes ganz klar und deutlich zu erkennen. Im Griechischen heißt das Kairos. Und immer, wenn dort im Griechischen Kairos steht und dann in der deutschen Bibel Zeitpunkte und Zeiten, bedeutet das ein von Gott festgesetzter Zeitpunkt. Und wir sollten durch das prophetische Wort in die Lage versetzt werden, Gottes festgesetzte Zeitpunkte zu erkennen. Matthäus 16, 1 bis 3. Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten Jesus und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Ja, sie haben sich hingestellt vor Jesus und haben gesagt, zeig uns, dass du der Messias bist. Lass Feuer vom Himmel fallen wie Elia oder sonst was für ein Zeichen, aber beweise uns, dass du der Messias bist. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit, nämlich die Zeichen der, hier steht Kairos, Momente, aber nicht. Das heißt, hier standen die Pharisäer vor ihnen, das waren die frommsten Juden der damaligen Zeit, die Schriftgelehrten noch dazu, und sie sagten zu ihm, schick uns doch mal ein Zeichen vom Himmel, dass du der Messias bist. Und da sagt Jesus zu ihnen, mit den natürlichen Dingen kennt ihr euch aus. Ihr wisst ganz genau, die Zeiten zu beurteilen. Ihr wisst, wenn es Abendrot gibt, nächsten Tag schönes Wetter, Morgenrot, schlecht Wetter droht, da regnet es oder es stürmt. So, das heißt, das war der damalige Wetterbericht. Ja. Sie konnten immer vom Abend auf den nächsten Tag prophezeien. In der modernen Art und Weise der Wettervorhersage sind wir nicht viel weiter. Ja, manchmal 2 Tage, wenn es passt. Aber damals konnte man an dem Aussehen des Himmels zumindest das Wetter für den nächsten Tag oder denselben Tag beurteilen. Und da sagt Jesus zu den Pharisäern, die Zeichen am Himmel, die irdischen, all die weltlichen, irdischen Dinge, die könnt ihr so genau auseinanderhalten. Aber die Kairos-Momente Gottes nicht. Hier steht der Messias vor euch. Und ihr wollt noch ein extra Zeichen. Hättet ihr in den Schriften nachgeforscht, hättet ihr ganz genau erkannt, wann dieser Kairos-Moment Gottes kommt. Das im übertragenen Sinne hat Jesus zu ihm gesagt, und hat ihnen natürlich kein Zeichen gegeben, sondern sie hatten das prophetische Wort. Und welches prophetische Wort hatten sie? Daniel, die 70 Jahrwochen. Sie hätten sich brauchen bloß die Mühe machen, wie Daniel nachzuforschen, hinzusetzen, wann war der Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, und dann diese Wochen zusammenrechnen, 69 Jahrwochen, und dann wären sie genau auf ihre Zeit gekommen. Und dann hätten sie alleine schon aus dem prophetischen Wort her erkannt, der Messias steht vor ihnen. Denn es hat kein anderer vor Jesus solche Zeichen und Wunder gewirkt und so gesprochen wie dieser. Amen. Das heißt, aus dem prophetischen Wort hätten die Juden der damaligen Zeit ganz klar erkennen können, den Kairos-Moment, der Messias ist da. Denn bei Galater sagt Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Amen. Als die Zeit Gottes erfüllt war, sandte er seinen Sohn vom Himmel auf die Erde. Und welche Zeit war erfüllt? Die 69 Jahrwochen von Daniel, die Gott dem Daniel durch Gabriel prophezeit hatte. Das waren Gottes festgesetzte Zeiten. Und als diese Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn vom Himmel. Amen. Sodass er dann 32 nach Christus durch seinen Sühnetod genau das prophetische Wort erfüllt hat, was bei Daniel 9, Vers 25 steht, 26. Amen. Merkt ihr, wie wichtig das ist, sich damit auseinanderzusetzen? An der anderen Stelle sagt Jesus, ich erwähne es nur, in Lukas 19 sagt er, Jerusalem, Jerusalem. Er hat über Jerusalem geweint. Er hat gesagt, es werden Tage kommen. Er hat wieder prophezeit, 70 nach Christus, diese Eroberung dort von Jerusalem. Er sagt, es werden Tage kommen, da wird man einen Wall um dich aufschütten. Und in dieser Stadt wird kein Stein auf dem anderen bleiben, weil ihr den Tag, den Zeitpunkt der Heimsuchung, der Kairos-Momente Gottes, dass der Messias zu euch zuerst kommt, den Juden, weil ihr das nicht erkannt habt. Versteht ihr, wie wichtig das ist, sich mit biblischer Prophetie auseinanderzusetzen? Die Juden der damaligen Zeit haben das nicht erkannt. Die hatten die Schriften, sie haben es nicht erkannt. Den Tag ihrer Heimsuchung, dass Gott selbst, Emmanuel, Gott ist mit uns, unter dem jüdischen Volk wandelte, haben sie nicht erkannt. Und daraufhin kam dann dies, was wir letzte Woche uns ganz ausführlich angeschaut haben. Lukas 21 hat Jesus das prophezeit, dass die Tage der Rache kommen, dass wenn man sieht, dass Jerusalem umzingelt ist von einem fremden Heer, dann sollten sie fliehen. Und wer nicht flieht, der wird durch die Schärfe des Schwertes fallen oder dann in Gefangenschaft geführt werden. Und das hat sich buchstäblich so erfüllt. Aber die Gläubigen der damaligen Zeit, die das prophetische Wort von Jesus kannten, die haben auf die Zeitpunkte geachtet. Und es hat keiner dort das Leben verloren von den Gläubigen in Jerusalem, weil sie auf das prophetische Wort geachtet haben. Amen. Deswegen ist es überlebensnotwendig zu wissen, was sagt die Schrift über die letzten Tage. Und so wollen wir uns wirklich an das Vorbild von Daniel halten, ihn als Vorbild auch nehmen, nämlich in den Schriften zu forschen und dadurch Verständnis zu erlangen. Und so steht auch in Daniel 12, steht in Vers 4, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch, also seine prophetischen Schriften, versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden dann darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das heißt, wir leben jetzt in dieser Zeit. Das Buch Daniel, es wird sich entfalten. Der Heilige Geist wird ja Schritt für Schritt alles erklären, was bei Daniel geschrieben steht, wie das im Verhältnis steht zu den Endzeitreden zu Jesus und zur Offenbarung. Zur Zeit des Endes werden es viele durchforschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das heißt, zur Zeit des Endes werden viele diese Herzenshaltung haben, der echten Gläubigen wie Daniel, dass sie das durchforschen und Erkenntnis und Verständnis erlangen. Das sind wir heute. Und hier steht auch der Schlüssel geschrieben, wie du zu dieser Erkenntnis und Verständnis kommst, nämlich durch Nachforschen, drüber nachsinnen. Und wenn dir das letzte Mal vielleicht die Dosis zu hoch war oder euch überfordert hat, was ich letzte Woche gesagt habe, ist kein Problem. Lieber so, als wie umgedreht. Unterforderung ist viel schlimmer. Wenn du unterfordert bist, wächst du nicht. Wenn du immer etwas vor dir hast, wo du sagst, dort willst du hinwachsen, das musst du noch erkennen, diese Einsicht brauchst du noch, dann wächst du. Und wenn du auf diesem Punkt bist, dann gibt es weiteres Wachstum. Amen. Dann sind wir entmutigt und sagen, Mensch, ich lege das ganze Ding beiseite, was soll das? Nein, im Gegenteil, das sollte dich herausfordern, jetzt Schritt für Schritt alles zu durchforschen, um persönlich Erkenntnis, Einsicht zu erlangen in deinem Herzen. Amen. Wie gesagt, das sind Schlüssel, das sind Hinweise. Durchforschen musst du die Schrift selbst. Weil hier drinnen muss das Licht werden. Ich beschäftige mich mit diesen Themen mittlerweile schon mehr wie 35 Jahre. Wir waren damals noch Teenager und ich kann mich noch erinnern, wir waren noch nicht verheiratet. Samstag waren wir dann bei mir im Zimmer, in der Wohnung, hatte ich großes Kinderzimmer. Der restliche Teil der Familie saß im Wohnzimmer vom Fernseher, hat irgendwas angeschaut nach der aktuellen Kamera. Und wir haben uns in unserem Zimmer mit meinem Vater getroffen und wir haben stundenlang dort diese Themen durchdiskutiert. Stundenlang. Samstag. Die Filme, das war mir alles egal. Ich hatte einen Hunger, ich wollte das wissen. Ich wollte Verständnis erlangen. Und das ist schon über 35 Jahre her. Und ich bin immer noch nicht durch. Ins Letzte. Es gibt immer noch Bereiche, die ich noch nicht voll durchschaut habe. Aber was an Substanz geworden ist, davon kann man reden. Und oft bin ich an diese Punkte gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, ich verstehe das nicht. Wie passt das alles zusammen? Das ist so widersprüchlich. Das ist so prophetisch. Ich schaue da nicht durch. Weißt du, wo ich die meiste Erkenntnis erlangt habe? Durch Fragen und Nachsinn. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich habe manchmal dort geniet. Ich verstehe das nicht. Erklär mir das doch bitte mal. Ich verstehe die Zusammenhänge nicht. Und dann merkst du, dann fängst du an, über diese Schriftstellen nachzusinnen. Dann in der persönlichen Bibellese, lies Daniel, lies Matthäus, lies die Offenbarung, lies das durch. Und plötzlich merkst du, wenn du drüber nachsinnst, ich sage es gleich von vornherein, es hat nichts mit dem Intellekt zu tun. Es hat nichts mit dem Intellekt zu tun. Paulus sagt sogar, der menschliche Verstand, das heißt die menschliche Weisheit, ist nicht, 1. Korinther 2, ist nicht in der Lage, die Weisheit Gottes, die im prophetischen Wort verborgen ist, zu erkennen. Steht sogar bei Daniel 12, Vers 7. Die Gottlosen werden es nicht erkennen, aber die Verständigen werden Verständnis erlangen. Was sind die Verständigen? Die Fragen, die nachforschen. Du, bei den Juden, bei den Rabbis, wenn die ihre Schüler trainieren im Wort Gottes, geht das ganz anders zu wie bei uns. Die stellen dann immer Fragen. Und da müssen sich die Schüler selber damit auseinandersetzen. Zum Beispiel müsste ich jetzt sagen, okay, Daniel 9, Vers 27, was steht dort? 70. Jahrwoche. Mach dir mal Gedanken drüber und dann erklär mir mal, was du dort rausgelernt hast. Und so geht das mit Frage und Antwort hin und her. Und dadurch baut sich in dem Schüler eine Substanz. Und so musst du mit dem Heiligen Geist umgehen. Gott will gefragt werden, der Heilige Geist will gefragt werden und dann bekommst du von ihm die Antwort. Und das habe ich so oft erlebt. Plötzlich haben sich Zusammenhänge erschlossen, die kamen aber von innen raus, aus dem Geist. Nicht, weil ich so schlau bin. Sondern plötzlich hat sich was aufgebaut, plötzlich wurde das ein Bild, plötzlich wurde das Verständnis voll und du hast erkannt, ey, das steht doch hier und das passt auf die Reden von Jesus, hat genau dasselbe gesagt und in der Offenbarung und das fügt sich alles so gut zusammen. Fragen. Natürlich habe ich auch von anderen was gelernt, das meiste von messianischen Bibellehrern, weil die können mit diesen Prophetien aus dem Alten Testament viel, viel, viel besser umgehen als wie die aus den Nationen. Da lernst du von anderen mit dazu, das ist klar. Aber das meiste kam aus der persönlichen Zeit mit ihm. Amen. Also möchte ich euch ermutigen, wenn das die Latte zu hoch war, freu dich, setz dich hin und sag, ich will es erforschen. Heiliger Geist, erklär mir diese Zusammenhänge. Denn der Heilige Geist ist jedem Einzelnen gegeben, dass er jeden Einzelnen erinnert an die Worte von Jesus und jedem Einzelnen das Zukünftige offenbart. Amen. Gott hat keine Lieblingskinder. Und ich betone nochmal, das hat nichts mit dem Intellekt zu tun, sondern mit Nachforschen, mit Eifer, mit Bibelstudium. Amen. Und dann erlangst du Verständnis und Einsicht und Erkenntnis. Das sollte als Ermutigung dienen. Und ich möchte nochmal das prophetische Wort von Stanley Fordham von 1965, Pfingstpastor, was der Herr dort ihm gegeben hat, das steht auf der Website. Ich finde das total zutreffend. Und da hat der Herr ihm schon verschiedene Dinge gesagt, was unsere Zeit betrifft, also schon vor über 55 Jahren. Und dort hat Jesus zu diesem Bruder gesagt, ich warne dich ernsthaft. Durchforsche fleißig mein Wort betreffs der letzten Tage. Denn alles, was geschrieben steht, wird geschehen. Amen. Ich warne dich, hat Jesus zu ihm gesagt. Und das gilt für uns noch viel mehr, die wir in dieser Zeit leben. Durchforsche fleißig mein Wort betreffs der letzten Tage, denn alles, was geschrieben steht, wird geschehen. Amen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, auf diese Ereignisse einzugehen, wie ich letztes Mal schon angeschnitten habe mit Hesekiel 38, aber hier geschehen Dinge in der Welt, die ganz klar auf diese Prophetien passen. Noch nie war Russland so nah an Israel. Sie stehen Grenze an Grenze in Syrien. Im Windschatten des Ukraine-Konflikts schafft der Iran tonnenweise Waffen und Munition nach Syrien. Und dadurch, dass Russland die Kontrolle hat über Syrien, ist das möglich. Und was macht der russische Verteidigungsminister in Syrien seit vorige Woche, wenn es doch vor seiner Haustür einen brenzlichen Konflikt gibt? Mal ein Fragezeichen. Ukraine ist ziemlich nah bei uns, aber wo sich Dinge entladen können in absehbarer Zeit, ist vor der Haustür Israels. Der Iran schafft dort Raketenköpfe hin, die mit Nuklearsprengköpfen versehen werden können. Israel hat jetzt zurzeit hier und da mal bosnische Dinge in der Luft gejagt, aber die Russen haben gesagt, du, mach das nicht mehr. Ich warne euch, hat Putin gesagt, wenn er das weitermacht. So, Ezekiel 38 ist es nicht unser Thema, aber es ist durchforsche das Wort fleißig betreffs der letzten Tage, aber ich gebe es nur rein, weil das aktuell ist. Erlebten damals zu unserer Jugendzeit, wir waren ja im Volksmissionsgebetskreis, es waren alles ältere Leute, wir waren die Jüngsten dort, mit Abstand die Jüngsten, und die wussten alle Bescheid über Ezekiel 38, 39. Alle. Die alten Omis, die Opis. Jeder wusste Bescheid. Das war dort ein gängiges Thema, es wurde darüber gelehrt und gesprochen. Warum? Weil Russland oder Sowjetunion damals Supermacht war. Und die hatten erwartet, dass dieses Ezekiel 38, 39 Geschehen damals schon geschieht. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren noch Teenager und es wurde gesagt, zieht ja nicht mit in den Krieg gegen Israel. Weigert euch. Weil das Heer von Gog wird auf den Bergen Israels fallen, von dem Fürst aus dem Norden. Und damals war die DDR ja noch verbunden mit der Sowjetunion. Es war ja nicht so wie jetzt. Das heißt, das war alles nah. Diese prophetischen Worte wurden dort gelehrt. Und die Omis und Obis wussten alle Bescheid. Welcher von uns hier hatte denn letzte Woche eine Ahnung von Hesekiel 38, 39, wo ich das mal angeschnitten habe? Und Russland ist wieder zur Supermacht geworden. Das heißt, von der Nuklearwaffenkapazität haben die Russen mittlerweile seit 2-3 Jahren Amerika abgelöst. Sie sind wieder zu einer militärischen Supermacht geworden. Das mal als Einschub dazu. Aber jetzt gehen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zu dieser 70. Jahrwoche von Daniel. Diese 70. Jahrwoche ist ein Schlüssel zum Verständnis der letzten Tage. Und ich schicke mal voraus, wenn Gott uns exakte Zeiten und Zeitpunkte mitteilen will, bis auf den Tag genau, dann macht er das. Wenn Gott aber sagt, diese Tage, diese Stunden, diese Zeit ist ein Geheimnis, dann teilt er uns das nicht mit. Und so hat Jesus das schon gesagt, der Tag und die Stunde, wenn ich zurückkomme zur Entrückung für meine Braut, weiß niemand. Auch ich weiß es nicht, die Engel wissen es nicht, nur mein Vater in den Himmeln. Und wer dieses Video gesehen hat hier, die jüdische Hochzeit und wie das alles zusammenhängt, der weiß warum, weil nur der Vater diesen Tag kennt. So, das heißt, der Zeitpunkt für die Entrückung der Brautgemeinde ist ein Geheimnis, das nur der Vater kennt. Und es ist uns im Wort Gottes nicht auf den Tag und die Stunde genau vorhergesagt. Amen. Deswegen sollen wir alle Zeit bereit sein und der Sohn des Menschen kommt, wenn wir es nicht meinen. So. Aber die 70. Jahrwoche von Daniel, die beschreibt in 3 Etappen ganz genau auf den Monat und auf den Tag genau das zweite Wiederkommen von Jesus. Das Sichtbare, wenn alle Augen ihn sehen werden. Auf den Tag genau wird dort prophezeit, wenn der Messias das zweite Mal kommt. Weil in dieser ganzen Reihe, das 70 Jahre, vielleicht kann man das Bild mal einwerfen, in der 70-Jahr-Woche oder ersten 69-Jahr-Wochen wurde auf den Tag genau prophezeit, wenn der Messias kommt. So, und hier in der Grafik kann man das mal, ist englisch geschrieben, aber seht ihr diesen roten, dieses rote Dreieck da? Ja? Das sind die 67 Wochen zusammengenommen, die 69 Wochen. Letzte Woche gab es mal Unklarheiten, weil warum dort steht, 7 Wochen und 62 Wochen, rechnen doch einfach die zwei zusammen, da kommst du auf 69. Und dort hast du in diesem roten Dreieck dort diese Zeit der 69 Jahrwochen. Dann kommt Jesus Christus zurück. Also er kommt, das Sühneopfer, steht alles drin im Vers 26. Dann kommt der Heilige Geist und dann beginnt das Zeitalter der Gemeinde. Und wir hatten das letzte Mal gesagt, in Lukas 21 sagt Jesus ganz klar voraus, Jerusalem wird zerstört werden, weil das hat sich 70 nach Christus erfüllt. Das ist jetzt in der Grafik nicht mit drin. Ja, man muss dann von diesem Zeitpunkt, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist, 40 Jahre dazu, da kommst du 70 nach Christus, da kommst du zu dem, was hier im Vers 26 steht, dass die Stadt Jerusalem samt dem Tempel, das Heiligtum, wird von dem Volk des zukünftigen Fürsten zerstört werden. Ja, Vers 26, das hat man letztes Mal ganz ausführlich auseinandergenommen, die ganzen geschichtlichen Belege dazu. Und dann sagt Jesus, Jerusalem wird zerstört werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. So, das heißt, von dem Erfüllten der 69. Jahrwoche, dass der Messias kommt und den Sühneopfer tot stirbt, bis zur Zerstörung Jerusalems im Vers 26 sind erst mal 40 Jahre vergangen. Das heißt, diese Jahrwochen werden nicht weitergezählt. Es gibt dort eine Kluft dazwischen. Und diese Kluft ist die Zeit der Nationen. Das ist die Zeit der Gnade. Das ist die Zeit für uns aus den Nationen. Deswegen sollen wir das Evangelium verkünden. Denn diese Zeit endet, wie Jesus gesagt hat, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Was sagt Paulus? Wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, wird Gott Israel an einem Tag erretten. So. Und deswegen sagt Gott diesen Zeitpunkt der Entrückung nicht klar voraus, weil es geht um die Vollzahl aus den Nationen. Und das hängt mit uns zusammen, mit den Gläubigen auf der Erde, wie wir das Evangelium verkünden weltweit, bis diese Zahl voll ist. Ja, versteht ihr? Aber wenn diese Zahl voll ist, dann sagt Gott, jetzt beginnt der Zeitraum der letzten 7 Jahre. So, und wie sich diese Ereignisse buchstäblich erfüllt haben, der 69 Jahrwochen, wird es genauso mit der 70. Jahrwoche geschehen. Und jetzt schauen wir uns mal den Vers 27 an. Und hier geht es um die 70. Jahrwoche. Das heißt, wir sehen an der Grafik, es gibt dort eine Kluft dazwischen, die Zeit der Gnade, die Zeit für die Gemeinde. So, und wenn die Zeit beendet ist, nämlich wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, steht hier im Vers 27, und er, das heißt, der zukünftige Fürst, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Das Bild können wir mal wieder wegmachen. Da. Vielen Dank. So, und wir lesen hier, dass die 70. Jahrwoche, die beginnt mit einem Bund. Und der zukünftige Weltherrscher, nämlich der Antichrist, wird mit den vielen, das heißt mit Israel, einen Bund schließen. Und hier steht nicht ein Bund schließen, sondern im Originaltext im Hebräischen steht, er wird einen bestehenden Bund befestigen und erweitern. Im Englischen ist in der King James Bibel ist es richtig übersetzt, confirm a covenant, also einen Bund zu bestätigen. Das heißt, der wird ein bestehender Friedensvertrag wird dort erweitert. Wahrscheinlich gibt es eine kriegerische Auseinandersetzung im Nahen Osten und daraufhin wird ein Weltherrscher auftreffen, wo die ganze Welt jetzt danach schaut. Und er wird mit Israel und den arabischen Nationen einen Friedensvertrag dann schließen. Und das wird die 70. die letzte Jahrwoche einläuten. In diesem Zusammenhang sei auch Offenbarung 6, Vers 2 erwähnt. Dort steht, wenn Jesus vom Himmel her das erste Siegel bricht, was geschieht dann? Ein Reiter auf dem weißen Pferd erscheint und siegreich wird er siegen, hat nur einen Bogen in der Hand. Und dieser Reiter auf dem weißen Pferd, das ist nichts anderes wie der Antichrist, und er wird die ganze Welt einnehmen und er wird einen falschen Frieden bringen. Eine Täuschung. Ja? Und das wird zuerst mit Israel geschehen. Sie werden ihn als Messias annehmen und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wird er den Juden dann erlauben, den Tempel zu bauen. Den dritten Tempel. Denn im weiteren Verlauf des Verses geht es um den Tempel und es geht um die Schlacht- und Speiseopfer. Und hier steht, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen oder einen Bund bestätigen, eine Woche lang. Und was ist eine Woche? Das sind 7 Jahre. Und in der Mitte der Woche, das heißt nach 3,5 Jahren, wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Das heißt, es kann nur der Tempel schon eher gebaut sein, das kann man nicht hundertprozentig vorhersagen, aber aus dieser Stelle geht ganz klar hervor, dass es einen zukünftigen dritten Tempel in Jerusalem geben wird. Es steht nicht drin, wie, sondern nur, dass es geschehen wird. Und alleine schon dieser Sachverhalt beschreibt den Unterschied zwischen Vers 26 und Vers 27. In Vers 26 steht, dass die Stadt Jerusalem und der Tempel zerstört werden wird von einem zukünftigen Fürst. Und das ist 70 nach Christus geschehen. Letzte Woche ausführlich behandelt. Und in Vers 27 steht plötzlich da, dass es wieder ein Heiligtum gibt, dass dort tägliche Schlachtopfer dargebracht werden. Na, wenn der Tempel nicht mehr steht, wie sollen da die Opfer dargebracht werden im Tempel? Also muss es wieder einen Tempel geben. Demzufolge beweist das schon, dieser Sachverhalt, dass es eine Kluft gibt zwischen Vers 26 und Vers 27, wo Jesus das beschreibt, die Zeit der Nationen. Ich erkläre euch das so ausführlich, weil es gibt ganz komische Auslegungen. Die wischen einfach drüber weg. Es gibt Auslegungen, die sogar sagen, der den Bund schließt und das Schlachtopfer abschafft und den Gräuelbild der Verwüstung aufstellt, dass das der Messias Jesus wäre. Ihr Lieben, stellt Jesus ein Gräuelbild der Verwüstung auf? Ja. Also, lasst uns mal die Dinge so nehmen, wie sie hier stehen und lasst uns das auch mit der Geschichte vergleichen. So, er wird die Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen in der Mitte der Jahrwoche. Und dann den letzten Teil des Verses 27 lese ich mal aus der Luther-Übersetzung. Da kommt es noch am besten rüber. Und dort steht, und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Und so haben wir 3 verschiedene Stationen der letzten Jahrwoche. Ausgelöst wird es vom Himmel. Gott sagt, wenn das losgeht. Amen. Und wann geht's los? Wenn die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Wenn man jetzt gehen wir mal in Matthäus 24. Wir müssen das immer im Zusammenhang sehen. Da sagt Jesus in den ersten Versen nach der Warnung vor Verführung, sagt er dort: Wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerichten hört, dann erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Wenn ihr von Kriegen und Kriegsgerichten hört, auch jetzt Ukraine, Russland, Nahen Osten, dann fürchtet euch nicht, erschreckt nicht, dann sagt Jesus, denn das ist noch nicht das Ende. Das heißt, wer jetzt sagt, durch diese kriegerischen Auseinandersetzungen, der Dritte Weltkrieg bricht aus, wie der ehemalige ukrainische Präsident, den sie damals vertrieben haben, 2014, hat dieser Tage gesagt, dieser Konflikt löst den Dritten Weltkrieg aus, Poroschenko. Also diese ganzen Warnungen, die da rauskommen. Lasst euch nicht verwirren. es ist noch nicht das Ende. Selbst dieser Konflikt im Nahen Osten, Hesekiel 38, ist noch nicht das Ende, hat Jesus gesagt. Lasst euch nicht verwirren. Und dann sagt Jesus ein paar Verse weiter, sagt er, das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Nationen verkündigt werden zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das heißt, Gott nutzt auch solche kriegerischen Dinge, die auf der Erde zunehmen werden, wie es verheißen ist, weil das ein Zeichen der Wehen ist, dass das Reich Gottes geboren wird. Gott nutzt diese Dinge, dass Menschen wiedergeboren werden, dass sie Buße tun. Und wie der Oleg mir sagte, in den Frontabschnitt, den er betreut, in der Ostukraine, gibt es keinen Ungläubigen mehr. Das sagt, wenn du, da sind ja 14.000 gefallen in den letzten Jahren, wenn du dem Feind gegenüberstehst, da gibt es keine Ungläubigen mehr. Da hat jeder sein Leben Jesus gegeben. Und jeder hat den Psalm 91 auswendig gelernt. Nur wie der eine dann nicht mehr auswendig, für den gab es auch Gnade, weil er nicht mehr alles wusste. Da lag er am Graben und neben ihm haben die Granaten eingeschlagen. Da hat nur noch gebetet, Gott, Psalm 91, Psalm 91. Und die Schrapnelle sind über ihm drüber, die Granaten links und rechts eingeschlagen. Und von diesem Frontabschnitt, den er betreut, ist noch kein einziger gefallen. Er hat auch ein Gebetshaus dort gemietet und die Leute haben dort gebetet. Und er sagte, dort sind die Einschläge von Maschinengewehr und alles Mögliche. Das schöne Bild durchsiebt die Wand und die haben trotzdem weiter gebetet. Und es ist keiner umgekommen. Amen. Gott ist gut. Das heißt, das Evangelium muss gepredigt werden und erst dann wird das Ende kommen. Das heißt, wenn Gott sieht, dass die Vollzahl aus den Nationen, die geliebten Kinder, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, die er am Himmel haben möchte, am liebsten alle, aber nicht jeder reagiert. Wenn diese Zeit voll ist, sagt Gott, jetzt geht's los. Jesus öffnet das Siegel, lass den Reiter los. Jetzt beginnen die letzten 7 Jahre. Versteht ihr? Wenn das Evangelium gepredigt ist, dann wird das Ende kommen. Wer sorgt dafür, dass es kommt? Die Gemeinde. Amen. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Müssen wir das Teil hier nochmal in Aktion bringen? Warte mal. Ich habe natürlich ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich versuche das halt mal ganz, ganz einfach zu machen. Und das ganz Ausführliche habe ich für euch hier in 11 Seiten niedergeschrieben. Ja. Das kriegt ihr als PDF-Datei, das kommt auf die Webseite, da habe ich das ganz ausführlich erklärt, die ganzen geschichtlichen Daten dazu, weil da reicht mir heute die Zeit nicht. Ich versuche aber, die Eckpunkte euch mal mitzugeben. So, und der erste Eckpunkt der 70. Jahrwoche ist, dass es damit beginnt, dass ein Friedensvertrag geschlossen wird oder erweitert und bestätigt. Das heißt, Kriege, die kommen, sind nicht das Ende. Sondern es wird ein Friedensvertrag kommen und da wird die Welt in einen täuschenden, falschen Frieden bringen. Und deswegen sagt Paulus im 1. Thessalonicher 5, wenn sie sagen, Friede, Friede, und es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben überfallen, wie wehen eine schwangere Frau. Diese Stelle hat man beim Thema Tag des Herrn. Weil innerhalb dieser 70. Jahrwoche wird es einen Punkt geben, wo der Tag des Herrn einsetzt. Entweder zuvor, er löst es aus, oder mitten oder irgendwann zwischendrin wird der Tag des Herrn geschehen, in dem Jesus seine Gemeinde wegnimmt und dann die Gerichte freigesetzt werden. Und weil die ganze Welt ruft jetzt nach Sicherheit, nach Frieden. Und wenn es einen Scheinfrieden gibt, dann wird Gott seine Gerichte ausgießen. So, jetzt sind wir hier. Das hat man schon. Das heißt, der Antichrist wird für 7 Jahre der Weltherrscher mit Israel einen Bund befestigen, erweitern und schließen. Und sie werden ihn regelrecht als Messias feiern. Dieses Ereignis markiert den Beginn der 70. Jahrwoche. Der Tempel Jerusalem wird aufgebaut und es werden tägliche Opfer dargebracht. Die Vorbereitungen sind schon alle gemacht im Jerusalemer Tempelinstitut. Es liegt alles bereit, die Priester werden ausgebildet, die rote Kuh, die laut 4. Mose 19 erforderlich ist, um mit dieser Asche, dieser roten Kuh alles zu reinigen, die ist seit ein paar Jahren, ist es gelungen, diese Rasse wieder zu züchten, die seit 2000 Jahren nicht vorhanden war. Also es ist alles irgendwo vorhanden. So, und dann wird der Antichrist ihnen erlauben, den Tempel zu bauen. Deswegen werden sie ihn als Messias natürlich feiern. Er wird nicht ihre Sünden ansprechen, sondern die Bedürfnisse der Juden dort, nämlich den Tempel und so weiter, erfüllen. So, und dann werden sie das Morgenopfer, das Abendopfer darbringen, die ganzen Feste feiern und die ganzen Opfer bringen. Und das Ganze lässt er 3,5 Jahre gewähren. Und dann steht hier, und in der Mitte der Jahrwoche wird er Speisopfer und Schlachtopfer aufhören lassen. Und das ist der nächste markante Punkt. Das erste wird einen Bund schließen. Wir sind bei der 70. Jahrwoche, die letzten 7 Jahre. Sie werden eingeläutet mit dem Bund des Antichristen mit Israel. Dann wird es einen Tempel geben und nach 3,5 Jahren Opferdienst und wie es im Alten Testament steht, wird der Antichrist plötzlich einen Stopp reinsetzen. Die Speisopfer und die Schlachtopfer wird er aufhören lassen. Und dann, und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet. Amen. Er wird an die Stelle im Tempel, deswegen muss es einen Tempel geben, wird er ein Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Nochmal zurück, dass er den Unterschied merkt. Vers 26 steht, die Stadt und das Heiligtum wird vom Volk des zukünftigen Fürsten, nämlich durch die Römer, zerstört werden, 70 nach Christus. Vers 27, es gibt wieder einen Tempel, Jerusalem ist wieder funktionsfähig, das ist mit Israel, ist wieder im Land zurückgekehrt. Die Zeiten der Heiden gehen langsam zu Ende. Und so ist Israel in der Lage, mit dem Antichrist einen Bund zu schließen. Der Tempel wird wieder gebaut werden. Ich betone das so sehr, weil man daraus so klar erkennen kann, dass es zwischen Vers 26 und 27 mittlerweile schon 2000 Jahre Kluft gibt, die Zeit der Gnade für die Nationen. Er wird im Heiligtum, im Tempel ein Gräuelbild aufstellen, das Verwüstung anrichtet. Und das ist das bedeutsamste Ereignis der 70. Jahrwoche. In der Mitte nach 3,5 Jahren. So, ich habe den Text aus Luther-Übersetzung hier nochmal eingeblendet, weil ich das so gut finde. In manch anderen Übersetzungen kommt mit Flügeln der Gräuel und irgendwie, aber bei Luther kommt das richtig klar rüber, weil Jesus denselben Wortlaut in Matthäus 24, Vers 15 erwähnt, wie Luther das hier übersetzt hat. So, jetzt nehmen wir dieses Ereignis von der 70. Jahrwoche, nämlich das zweite, dass in der Mitte der Jahrwoche das Speisopfer und Schlachtopfer abgeschafft wird und im Heiligtum ein Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird. Ne? Die 70. Jahrwoche ist ein Schlüssel. Das nehmen wir jetzt und jetzt gehen wir zur Matthäus 24 und schließen mit diesem Schlüssel mal eine Stelle auf, die Jesus gesagt hat. Okay? Matthäus 24. Kleiner Einschub, dass wir uns wirklich am Anfang der Wehen bewegen. Corona ist kein Gericht Gottes. Corona ist ein Teil, wo die Wehen, die Jesus in Matthäus 24 beschrieben hat, eingeläutet werden. Das steht genau hier, haben wir damals schon gesagt, und viele weltweit Leiter haben da dasselbe gesagt. Vers 7, es werden Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. Das ist alles der Anfang der Wehen. In Israel gab es im letzten 30 Tagen 4 Erdbeben und man erwartet ein gigantisches Erdbeben und zwar im Norden Israels, in Galiläa. Weil wie 4 Vorbeben und die sind jetzt in echter Sorge, dass diese 4 Vorbeben ein mächtiges Erdbeben im Norden Israels auslösen. Und diese 4 Vorbeben, also Erdbeben, die in den letzten 30 Tagen in Israel stattgefunden haben, sowas hat es seit der Staatsgründung 1948 in Israel nicht gegeben. Und das häuft sich innerhalb von 30 Tagen. Erdbeben kündigen immer eine Veränderung an. Und was steht hier? Es werden Hungersnöte, gibt es weltweit viel, Seuchen, Corona und Erdbeben geschehen, denn das ist alles der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben, euch töten, ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Ich habe euch mal was erzählt von 260 Millionen Christen, die unter Verfolgung leiden weltweit. Ja? Vor kurzem in der Predigt. Das war aber Stand 2020. In dieser Zeit von Corona, das heißt solchen Erdbeben und Drangsal, der Anfang der Wehen, hat sich die Zahl der verfolgten Christen um 100 Millionen in einem reichischen Jahr erhöht. Mittlerweile, Stand 2021 von Open Doors, gibt es weltweit 360 Millionen Christen, die unter Verfolgung leiden. Die meisten im asiatischen Bereich, im Nahen Osten, Nordafrika, bis runter nach Jemen und Sudan und so weiter und in Südamerika. So, in unserem Bereich, ne, wir kriegen davon nichts mit. Unsere Medien berichten nur noch von Ukraine und Corona die ganze Zeit. Aber unsere Geschwister leiden unter Verfolgung 360 Millionen. Das sind 4,5-mal so viele Menschen, wie Deutschland Einwohner hat. Betet für sie. Jesus hat es vorhergesagt, Vers 9, das ist der Anfang der Wehen. Es erfüllt sich alles vor unseren Augen. So, jetzt nehmen wir den Schlüssel von der 70. Jahrwoche. In der Mitte der Jahrwoche wird er das Opfer abschaffen und er wird ein Grollbild der Verwüstung aufrichten. Und das erwähnt Jesus in Vers 15. Vielleicht können wir den mal vorne einblenden hier, bitte. Den Vers Matthäus 24, Vers 15. Und hier spricht Jesus: Wenn ihr nun, also nachdem er gesagt hat, das Evangelium wird verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Und im nächsten Vers sagt er, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer das liest, der achte darauf. Hier nimmt Jesus den Vers von der 70. Jahrwoche aus Daniel 9, Vers 27 und fast wortwörtlich zitiert Jesus diesen Vers. Warum? Weil Jesus ja das Wort Gottes ist und er kennt ja die ganzen Prophetien. Amen. Und warum spricht Jesus hier diesen Gräuelbild der Verwüstung an, aus dem Propheten Daniel? Ganz einfach, weil die Jünger ihn danach gefragt haben. Versteht ihr? Jesus gibt Antwort auf ihre Fragen. Die Jünger haben gefragt und sie bekommen Antworten. Und wir als seine Jünger sollten ihm Fragen stellen und bekommen auch Antworten. Hätten die Jünger damals nicht gefragt, wüssten wir nicht, worum es hier geht. Und was haben die Jünger gefragt? Vers 24, Kapitel 24 sagt er dasselbe, was wir letzte Woche bei Lukas 21 schon hatten, wo Jesus verheißen hat, dass vom Tempel nichts mehr übrig bleibt, kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und in Vers 3 fragen ihn die Jünger, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Die Jünger stellen ihnen hier in diesem Satz drei Fragen. Die fragen ihn zuerst, Jesus, wann wird der Tempel zerstört? Dann war das für die Juden, war die Zerstörung des Tempels gleichbedeutend mit Weltuntergang. Ja? Und da haben sie ihn gefragt, zweite Frage, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Auf die erste Frage gibt Jesus in Matthäus 24 keine Antwort. Die Antwort auf die Frage, wann wird es geschehen, dass der Tempel zerstört wird und was wird das Zeichen dafür sein, gibt Jesus in Lukas 21. Und das ist das, was wir letzte Woche ganz klar auseinanderklamüsert haben. Denn in Lukas 21 erwähnt Lukas nur die Frage, wo sie Jesus fragen, zeige uns bitte, sage uns, was ist das Zeichen, dass der Tempel zerstört wird und wann wird das geschehen? Und auf diese Frage gibt Jesus in Lukas 21 Antwort. Ihr müsst das zusammennehmen, weil Matthäus berichtet von seiner Seite und Lukas von der anderen. Das heißt, im Lukas-Evangelium steht die Antwort auf die erste Frage. Die beantwortet Jesus hier nicht in Matthäus 24. Aber in Lukas 21 steht diese Frage nicht, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit. Das erwähnt uns hier Matthäus und auch Markus. So. Und auf diese Frage gibt Jesus hier Antwort. Und er sagt ihnen klipp und klar, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und manche haben gesagt, der Vers 14, nämlich das Evangelium muss verkündigt werden, dann wird das Ende kommen. Das heißt, die Verkündigung des Evangeliums ist das Zeichen des Endes. Nee. Da ist die Zeit der Heiden erfüllt. Und dann, wenn Gott sagt, jetzt geht's los, beginnt auf den Tag genau die 70. Jahrwoche. Und dann steht im Propheten Daniel genau das, was Jesus hier sagt. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, achte darauf. Wenn ihr das Stehen seht, ein Zeichen muss man sehen. Die Jünger fragen Jesus, was ist das Zeichen des Endes der Weltzeit und dass deine Wiederkunft nahe bevorsteht? Was ist das Zeichen? Was können wir sehen? Und das sagt Jesus im Vers 15, na, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung im Tempel, an heiliger Stätte, stehen seht. Und Matthäus 24, Vers 33, gibt er ihnen nochmal den Hinweis und er sagt, also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Das heißt, das deutliche Zeichen, was Jesus uns hier gibt, dass die letzten 3,5 Jahre beginnen, auf den Monat genau, auf den Tag genau sogar, steht auch wieder bei Daniel, auf den Tag genau, dass die letzten 1260 Tage, 42 Monate, 3,5 Jahre, 2 Zeiten, 1 Zeit, 1/2 Zeit, so wird es immer beschrieben in der Schrift, wenn diese beginnen, ist in der Mitte der Jahrwoche, wenn das Gräuelbild der Verwüstung aufgerichtet wird im Tempel in Jerusalem. Hiermit beantwortet Jesus die Fragen seiner Jünger. So, und jetzt habe ich es hier auch geschrieben. Von da an sind es nur noch 3,5 Jahre bis zum Ende. Und das Ende bedeutet, dass der Messias sichtbar kommt und diesem Treiben des Antichristen, dem 3,5 Jahre eigentlich Macht gegeben werden. Nicht 7, 3,5 nur. Dass diese Zeit jetzt gekommen ist. Jesus erwähnt diese Stelle aus der 70. Jahrwoche. Das ist das Zeichen, wenn ihr genau erkennen könnt, dass das Ende kommt. Was hat Jesus als Zeichen Lukas 21 gegeben? Er hat gesagt, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von einem Herr, dann erkennt, dass seine Zerstörung nahe gekommen ist, nämlich 70 nach Christus. Da gibt er ganz klar die Antwort darauf, wann Jerusalem zerstört wird. Ein Herr umzingelt Jerusalem, aha, die Zerstörung ist nahe und die Gläubigen flohen. Und Jerusalem wurde zerstört. Und das Zeichen, dass der Messias das zweite Mal kommt, ist das Gräuelbild der Verwüstung. Wenn ihr das seht, könnt ihr den Tag zählen, wenn der Messias zurückkehrt. Das heißt, dieses Ereignis des zweiten sichtbaren Erscheinens des Messias für alle, dass sie ihn sehen und er sichtbar zurückkommt, ist von Gott her auf den Tag genau vorhergesagt. Die Entrückung nicht, aber das zweite sichtbare Kommen. Auf den Tag genau. Und bei Daniel wird es sogar nochmal bestätigt. Jetzt gehen wir in Daniel 12, schauen wir rein. Weil Daniel war davon bewegt, von all dem, was er hier gehört hat. Und ich lese mal ab Vers 6. Er stand dort an einem Fluss und er hatte eine geistige Vision. Er sah dort zwei Männer im Geist natürlich, Engel, Botschafter Gottes. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, Vers 6, Daniel 12, der oberhalb des Wassers des Flusses stand. Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Weil Daniel spricht zuvor im Vers 1 von einer Drangsal, einer Verfolgung, einer schwierigen Zeit für Israel, die es vorher noch nie gegeben hat. Da kommen wir noch drauf, weil genau das Jesus in Matthäus 24 auch verheißen hat, die große Bedrängnis. Steht alles schon bei Daniel. Und dann diese Frage, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Dann Vers 7. Da hörte ich den in leidenden, gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Na? Diese zwei Engel fragt einer den anderen, wie lange soll denn das dauern, diese Bedrängnis für Israel, diese schwierige Zeit, die es in der Geschichte der Menschheit nicht gegeben hat vorher und auch nicht geben wird. Wie lange soll das dauern? Und das sagt der andere Engel, gibt ihm die Antwort, zwei Zeiten, eine Zeit, eine halbe Zeit. Zu Deutsch 3,5 Jahre. Und jetzt wenden wir dieses Muster, den Schlüssel der 70. Jahrwoche an, von Daniel. Und wir wissen, dass diese 3,5 Jahre beginnen, wenn das Gräuelbild der Verwüstung im Tempel aufgestellt wird. Und dann beginnen diese zwei Zeiten, eine Zeit, eine halbe Zeit. Und dann ist es zu Ende. Amen. So, und dann sagt er aber noch, und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, wird das alles zu Ende gehen. Ja, dieser Teil des Verses ist nicht so schön. Aber hier wird genau das ausgesagt, was in Daniel 7 steht und in der Offenbarung 13, dass der Antichrist Vollmacht bekommt über alle Nationen und er bekommt die Macht über die Heiligen, um sie aufzureiben. Er wird in Offenbarung 13 steht, er wird mit den Heiligen Krieg führen und er wird sie überwinden. Daniel 7 steht, er wird das Volk der Heiligen des Höchsten aufreiben. Und hier steht, wenn die Zerschmetterung des Volkes Gottes, also des heiligen Volkes, ein Ende hat, dann wird es geschehen. Also diesen Teil des Verses kann ich nicht verstehen, finde ich auch nicht so gut. Das wird 3-mal erwähnt in der Schrift, 2-mal bei Daniel und 1-mal in der Offenbarung, dass der Antichrist in den 3,5 Jahren die Macht hat über die Heiligen des Höchsten und sie zu überwinden und zu vernichten. Wohlgemerkt, was war der Schlüssel für die 70 Jahrwochen? Was hat der Engel Gabriel zu Daniel gesagt? Das sind 70 Wochen für dein Volk Israel, für dein Land und für die Stadt Jerusalem. Das geht in erster Linie für Israel. Amen. Und hier steht nämlich auch im Vers 1, dass es eine große Drangsal geben wird zu dieser Zeit, wie es noch keine gab, seit es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Das heißt, es wird eine Art von Holocaust geben, eine Verfolgung der Juden, ähnlich wie zu Hitler, bloß noch schlimmer. Und es wird ein Drittel, Saraja 12 steht geschrieben, dass 13, dass nur ein Drittel der Juden das überleben wird. Dann gehen wir ein paar Verse weiter runter. Und Vers 8 sagt Daniel, dass als ich das hörte, könnt ihr euch vorstellen, hier spricht dieser Engel von Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes und von 3,5 Jahren. Als Daniel das hörte, verstand er es nicht. Also wenn du diese Dinge nicht gleich verstehst, sei froh und dankbar, es gibt noch mehr. Daniel ging es genauso. Aber wie reagierte Daniel? Er fragte. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Das heißt, Daniel ging immer mit Fragen zu dem Engel. Und dann hat er die Erklärung bekommen. Wieder ein Vorbild für uns. So. Und dann gibt der Engel ihm eine Antwort und er sagt, Vers 11, von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt, 1335 Tage. Also hier geht es genau um eine Zeitangabe von Tagen. Und wieder liest du im Vers 11, Daniel 12, Vers 11, kriegt Daniel nochmal die genaue Antwort, wann diese 3,5 Jahre beginnen. Nämlich von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt wird und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Kommt euch das bekannt vor? 70. Jahrwoche, Daniel 9, 27. Jesus sagt es, Matthäus 24, Vers 15. Und der Engel sagt, das ist das Zeichen, wenn das Opfer abgeschafft wird und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Von da an sind es noch 1290 Tage. Dann ist alles zu Ende. Dann ist das vorüber. Wenn du ein jüdisches Jahr von 360 Tagen nimmst, kommst du auf 1260 Tage, nicht 1290. Ähnlich steht es in Offenbarung 12, wo die Frau in die Wüste geführt wird, der heilige Überrest 1260 Tage. Hier gibt der Engel noch 30 Tage dazu. Warum, kann ich da nicht erklären, versuche ich jetzt ohne zu spekulieren. Aber das Interessante ist, dass es auf den Tag genau prophezeit ist. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, was hat es denn mit dem Gräuelbild der Verwüstung an sich? Was ist denn damit gemeint? Wenn das das markante Zeichen ist, was die letzten 3,5 Jahre anzeigt, das Zeichen für das Ende, was ist denn das? So, und die Antwort finden wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 und Offenbarung 13. 2. Thessalonicher 2, Vers 4, oder ich lese mal Vers 3 im Zusammenhang. Lasst euch aber von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn bevor der Tag des Herrn kommt, das Ende, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, das heißt der Antichrist, offenbart werden, der Sohn des Verderbnis. Und dann steht im Vers 4, 2. Thessalonicher 2, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verherrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das heißt, der Antichrist ist eine Person, in dem ein Mensch, in dem Satan leibhaftig wohnt. Und er widersetzt sich den wahren Geboten Gottes. Das sehen wir heutzutage schon in unserer Rechtsprechung, wo das Gute für böse erklärt wird und das Böse für gut, wie sehr der antichristliche Geist schon in unserem Land wirkt, erleben wir ja zunehmend immer mehr. So. Und er wird sich gegen alles widersetzen, was gute Gebote Gottes sind, und alles pervertieren. Und er wird sich über alles erheben, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Das heißt, widersetzen, Antichrist heißt ja gegen Christus und anstelle von Christus. Er wird gegen alles sein, was von Christus, dem wahren Christus kommt, und er wird sich an seine Stelle setzen. Und wir kennen ja aus der biblischen Prophetie, dass Jesus sichtbar zurückkehrt, dass er seinen Thron einnimmt auf dem Thron Davids in Jerusalem, von dort die Erde her für 1000 Jahre regieren wird. Bevor das Echte kommt, Jesus, gibt es erst eine Fälschung. Satan will unbedingt der Fürst dieser Welt sein. Er will sich in den Tempel setzen. Er will angebetet werden. Er hat kein anderes Verlangen, als wie angebetet zu werden. Und Gott erlaubt ihm das 3,5 Jahre. Gibt ihm diese 3,5 Jahre. Warum, kann ich dann nicht erklären. Die Bibel beschreibt es. So, dann wird er sich in den Tempel Gottes setzen, denn es gibt diesen Tempel. Und er wird sich als Gott ausgeben und sich selbst als Gott anbeten lassen. Vorher wird Satan angebetet durch die Welteinheitsreligion, die als auch auf den großen Vormarsch ist. Durch die vielen Weltreligionen, auch der christlichen Religionen, wird Satan angebetet. Und bevor er sich in den Tempel setzt, werden die 10 Könige, die ihm dienen, die Hure vernichten. Also die falsche Kirche, die falsche Gemeinde, die Welteinheitsreligion. Die wird dann beseitigt und dann setzt er sich selbst in den Tempel. Weil Satan will nichts anderes, wie angebetet zu werden. Hat er doch zu Jesus gesagt, bete mich an, dann gebe ich dir alles. So, und das ist das Gräuelbild der Verwüstung. Das heißt, Satan selbst in der Person des Antichristen setzt sich in den Tempel in Jerusalem, gibt sich selbst als Gott aus und lässt sich dort anbeten. Und wenn das der Fall ist, die anderen Opfer und also die andere Form der Götzenanbetung wird abgeschafft und er selbst setzt sich dort ein. Und das läutet die letzten 3,5 Jahre ein. Und dasselbe lesen wir in Offenbarung 13. Das steht auch über den Antichrist und über den falschen Propheten. 13 Vers 5 steht auch, es wurde ihm gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und Vers 7, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen, sie zu überwinden. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache und Nation. Das sind die letzten 3,5 Jahre der Menschheitsgeschichte, bevor Jesus wiederkommt. Und das bezeichnet Jesus in Matthäus 24 als die große Bedrängnis. Viele beschreiben die 70. Jahrwoche von Daniel als die große Trübsal, die 7 Jahre der großen Trübsal. Diesen Begriff findest du aber nirgendwo in der Schrift. Das ist abgeleitet davon. Du findest bloß eine Jahrwoche, aber dem Antichristen sind nicht 7 Jahre gegeben, sondern es steht hier 3,5. Vers 5, es wird ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und da gibt es mehrere Bibelstellen, wie wir schon angeschnitten haben. Das heißt, ihm werden nur 3,5 Monate gegeben. 3,5 Jahre, 42 Monate zu wirken in voller Macht. So, was macht er in den ersten 3,5 Jahren? Seine Macht ausbauen, festigen, das Volk Israel verführen und die Nationen zusammen mit den falschen Propheten, Welteinheitsreligion und so weiter, versucht er viele zu verführen. Was geschieht in den ersten 3,5 Jahren? Dieser Antichrist, dieses Tier, erhält eine tödliche Wunde. Das heißt, er wird, eines seiner Häupter, steht also im Kapitel 13, wird verwundet, erhält eine tödliche Schwertwunde. Und dieser Mensch, in dem Satan wohnt, kommt dann wieder zum Leben. Das heißt, er äfft den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus nach. Und das geschieht in den ersten 3,5 Jahren. Und weil alle Welt das sieht, wie plötzlich, ich weiß nicht, wie das ausschaut, es steht nur dort, dass er eine tödliche Wunde erhält. Vers 3, ich sah einen seiner Köpfe, wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde verwunderte sich und schaute dem Tier nach. So. Große Christenverfolgung wird natürlich auch dort sein in den ersten 3,5 Jahren, die gläubig sind. Deswegen steht im Vers 10 hier ist das standhafte Ausharren der Glaube der Heiligen. So, dann kommt dieser falsche Prophet und er verführt im Vers 12 alle Menschen. Er bringt alle auf der Erde dazu, das erste Tier, nämlich den Antichristen, anzubeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und dann steht hier in Vers 14, und dieser falsche Prophet, vorher lässt auch noch Feuer vom Himmel fallen, das heißt, die Endzeit wird geprägt sein, so wie Jesus das vorhergesagt hat, von Zeichen und Wundern. Da steht einer da und macht das wie Elia, lässt Feuer vom Himmel fallen. Und die ganze Welt ist begeistert. Und wenn du da nicht durchblickst mit biblischer Prophetie, es ist nicht ganz genau gesagt, wann die Gemeinde entrückt wird. Gehen wir mal davon aus, vom Worst Case, also ich wünsche mir das nicht, dort da zu sein, also vom schlimmsten Fall, dann siehst du Zeichen, Wunder, Heilung und Feuer fällt vom Himmel, übernatürliche Zeichen und Wunder. Und da denkst du, Mensch, hier geht's aber ab. Und viele lassen sich verführen. Das sind teuflische, satanische Zeichen und Wunder. Das hat Paulus auch prophezeit in 2. Thessalonicher. Der Satan wird auftreten mit lügnerischen Zeichen und Wundern. So, und dieser falsche Prophet, Vers 14, verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier ihm zu tun gegeben sind. Und dieser falsche Prophet sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, nämlich dem Antichristen, dass die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Versteht ihr, wie es zu diesem Standbild kommt? Natürlich wird sich dieser Antichrist selber in den Tempel setzen, aber er muss auch anders so umherreißen und regieren. So, und er lässt ein Standbild im Tempel aufsetzen. Und der Grund dafür ist, weil er eine Wunde hatte und am Leben, tödliche Wunde und am Leben geblieben ist, er hat den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus nachgeäfft. Deswegen haben sie ihn als Gott verehrt und lassen ihn einem Standbild fertigen. Und es wurde ihm, also dem falschen Prophet, gegeben, Vers 15, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. So, das heißt, das ist dieser Zeitpunkt. Tödliche Wunde, Auferstehung des Antichristen in den ersten 3,5 Jahren. Dann wird ihm die Vollmacht gegeben, 3,5 Jahre über die ganze Erde. auch das Volk des Heiligen der Höchsten zu überwinden. Der falsche Prophet lässt darauf hin, weil die Menschen ihn anbeten werden, lässt ein Bild anfertigen und das wird in den Tempel in Jerusalem gestellt. An heiliger Stätte, wo es nicht stehen soll, hat Jesus gesagt, wird dieses Bild des Antichristen, ein Götzenbild, sag ich mal, wird aufgestellt werden und diesem Bild wird gegeben werden, dass es sogar spricht. Und durch die heutige Technik, Hologramme und so, ist das ja möglich. Ja, man kann einen Menschen projizieren und kann ihn dort sprechen lassen, an dem Ort, wo er gar nicht ist. Also die technischen Voraussetzungen sind alle schon gegeben. So. Und dann geht es aber weiter. Dieses Standbild, deswegen heißt es bei Daniel, es ist ein Standbild der Verwüstung, weil es die Menschen umbringen lässt, die dieses Standbild nicht anbeten werden. Es wird die Menschheit verwüsten, die dem widerstehen. Und hier geht es weiter. Es wurde ihm, also dem falschen Prophet, gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und aus Offenbarung 20 wissen wir, wie dieser Tod aussehen wird, genauso wie bei Isis. Schwert, Kopf ab. Enthauptet. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien, den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf die rechte Hand oder auf die Stirn, sodass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wenn du das Standbild anbetest, im nächsten Moment setzt Satan sein Stempel auf deine Stirn, auf deine Hand. Mein Eigentum. Er sagt, dieser Mensch hat mich angebetet, natürlich mit Zwang. Und dann setzt er sein Siegel drauf, an Stirn oder an der Hand. Und das bedeutet, du gehörst Satan, deine DNA wird dann verändert, in diesem Moment, vollkommen. Und für diesen Menschen gibt es keine Umkehr mehr, keine Buße. Deswegen warnt die Schrift, in jederlei Hinsicht dieses Mahlzeichen nicht anzunehmen. Wir sind versiegelt mit dem Namen Gottes an unserer Stirn, steht in der Offenbarung. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der Name Gottes steht an den Stirnen der Heiligen des Höchsten. Und dieses Siegel, das wir tragen, im Geistlichen ist es sichtbar. Die geistliche Welt sieht das Siegel, was wir auf den Stirn tragen. Und die geistliche Welt kann das abscannen. Engel wie Dämonen, die wissen, dieser gehört dem allmächtigen Gott. Und das Siegel unseres Gottes führt dich geradewegs in den Himmel. Amen. Mein Eigentum, die mich anbeten, sagt Gott, die mir dienen, meine Knechte sind, meine Diener an Christus, die bekommen mein Siegel und sie kommen in den Himmel. Und Satan äfft es nach und er zwingt die Menschen, sein Standbild, ihn letztendlich anzubeten, weil hinter jedem Standbild, auch hinter jeder Maria-Statue, steht Satan und Dämon. Ja? Deswegen beug dich nicht vor solchen Statuen. Und er sagt, wer mich anbetet, bekommt mein Siegel und du gehst geradewegs in die Hölle. Es gibt für diesen Menschen keine Buße und keine Umkehr, steht weiter hinten. Dieses Siegel verschafft einem Menschen maximal 3,5 Jahre zu kaufen zu verkaufen. Eine Großveranstaltung zu besuchen, mal ein Schwimmbad aufzusuchen. Ja, das sind alles Schwimmbad Vorläufer, was wir jetzt so haben. Aber das ist noch lange nicht das Mahlzeichen. Das Mahlzeichen hängt damit zusammen, dass du erst diesen anbetest, bevor er dir das Siegel draufdrückt. Warum kann ich das so sagen? Weil es im Vers 11, Kapitel 14 steht. Ab Vers 9. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn, auf seine Hand annimmt, Anbetung und Mahlzeichen, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, von dem Kelch des Zorns und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, vor den Engeln und vor dem Lamm. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, die das Tier und sein Bild anbeten. Das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Also erst Anbetung und dann das Mahlzeichen. So, Satan versucht die Herrschaft von Jesus zu kopieren. Erst kommt die Fälschung, dann das Wahre. Das ist das Mahlzeichen des Tieres. Wenn ein Gräuelbild im Tempel in Jerusalem steht, der Antichrist sich selbst als Gott ausgibt, das Bild aufgestellt wird durch den falschen Propheten, dann die ganze Menschheit, alles, was auf diesem Planeten dann noch da ist. Ich bete zum Herrn, bitte erdrück uns vorneweg. Müssen sich vor diesem Standbild beugen, entweder anbeten oder Kopf ab. Wenn Kopf ab, kommst du als Märtyrer in den Himmel. Kopf drauf, mit Mahlzeichen kommst du geradewegs in die Hölle. Dir sind vielleicht maximal noch 3,5 Jahre Lebenszeit verordnet, nicht länger. Dann lieber gleich gehen und in den Himmel, als wie 3,5 Jahre noch Schutz des Antichristen zu genießen. Das ist ein Schutzzeichen des Antichristen. Du wirst vor seinem Zorn bewahrt, 3,5 Jahre lang. Aber das Siegel Gottes bewahrt dich vor dem Zorn Gottes. Und die denken, sie bekommen eine zeitliche Erleichterung und geben diesem Druck nach. Deswegen wird jetzt schon so viel Druck aufgebaut. Das sind alles Vorläufer, es ist noch nicht das. Die diesem Druck dann nachgeben, die bekommen das Mahlzeichen und dann steht hier, sie bekommen den Glutwein Gottes zu trinken, unvermischt mit Feuer und Schwefel. Versteht ihr jetzt? Dann erst kommt das Mahlzeichen. Dann kommt eine komplette DNA-Veränderung. Weil dann ist es für ein menschliches Wesen nicht mehr möglich, Buße zu tun. Bis dahin geht es immer noch. Weil Gott gut ist und er ist der Herr der Weltgeschichte. Amen. Und nicht der Teufel. Was er auch jetzt so lostreten will, es wird ihm erst gewährt werden, wenn die Vollzahl der Nationen eingekommen ist. Erst dann sagt Gott, jetzt ist die Zeit erfüllt, jetzt geht's los. Amen. Halte an ihm fest, hier ist der standhafte Aushang und der Glaube der Heiligen. Hier ist das Standhafte, Vers 12 auch, 14, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus bewahren. Amen. Auch in dieser schwierigen Zeit. Es wird Gläubige geben bis zum Schluss. Aber die letzte Generation der Gläubigen auf diesem Planeten wird dann ihr Leben lassen müssen als Märtyrer. Die werden dann, Matthäus, Offenbarung 20, steht drin, dass sie wieder auferweckt werden, mit Christus herrschen. So, jetzt nochmal zu der 70. Jahrwoche. Dieses Bild markiert und das Gräuelbild der Verwüstung markiert die Mitte. Dann müssen wir auch noch das andere betrachten, was in der Offenbarung steht, nämlich die 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen. So, das Ganze findet innerhalb dieser letzten 7 Jahre statt. Während der 70. Jahrwoche findet statt, was durch das Öffnen der 7 Siegel freigesetzt wird. Ich habe das in dem Skript ganz ausführlich auch nochmal beschrieben mit dem 6. Siegel, was das alles bewirkt und so weiter. So, und spätestens in der Zeit nach der Errichtung des Gräuelbildes beginnt der Zorn Gottes mit den 7 Posaunen und 7 Zornschalengerichten. Wenn man nur die 7 Siegel mal anschaut, schon in den 2., 3. und 4. Siegel, wenn du es mal zusammenrechnest, wird ein Viertel der Menschheit dabei umkommen. Sagen wir mal 8 Milliarden, 2 Milliarden werden das die Siegelzeit. Und wenn es 3,5 Jahre sind oder 4, werden innerhalb dieser Zeit 2 Milliarden Menschen sterben. Durch Kriege, durch Pest, dann geht es richtig zur Sache. Mit Viren und Pest und alles Mögliche. Das ist ja dann alles aufgezählt, Hungersnöte und so weiter. Und dann geht es mit den 7 Posaunen, geht es dann weiter. Nach dem 7. Siegel. Und wie gesagt, die 1. Posaune, was geschieht da? Da fällt Feuer mit Hagel vermischt vom Himmel. Und ein Drittel der Bäume wird das Ganze überleben, zwei Drittel nicht. Und alles grüne Gras verbrennt. Das ist nur die erste Posaune. Und dann wird es noch echt heftig hinten raus. Und das geschieht alles, während der Antichrist hier herrscht auf dieser Erde. Und Gläubige gibt es dann immer noch während dieser Zeit. Meines Erachtens nach ist spätestens nach den Siegeln die Gemeinde nicht mehr hier, soweit ich das rauslese. Aber es ist meine persönliche Meinung. Schöner wäre es, wenn wir schon eher weg wären, bevor die 7 Jahre beginnen. Aber heutzutage mehren sich die Stimmen, die sagen, dass die Gemeinde, die Brautgemeinde von Jesus, bis zum Schluss, bis die Zornschalen vollendet sind, hier auf dieser Erde bleibt. Davon bin ich nicht überzeugt. Die Schrift sagt was anderes. Wir sind errettet vor dem Zorn Gottes. Amen. Wenn die erste Posaune schon so heftige Auswirkungen hat, dann lesen wir weiter, was die restlichen Posaunen und die Zornschalen nach sich ziehen. Ihr Lieben, diesem Szenario setzt Gott seine Brautgemeinde nicht aus. Amen. Ich habe es auch geschrieben, davor wird Jesus seine Gemeinde retten durch die Entrückung. So, und der dritte markante Punkt von der 70. Jahrwoche von Daniel ist, das Verderben, das beschlossen ist, wird sich über den Verwüster ergießen. Das ist der dritte markante Punkt dieser 70. Jahrwoche. Der erste ist der Bund, der zweite das Gräuelbild und der dritte Verwüstung über den Verwüster. Also vollkommene Vernichtung über den Antichristen, über den falschen Propheten und den Menschen, die ihm gedient haben. Das hat Daniel dort prophezeit und es gibt viele Bibelstellen, die das belegen. Der Tag des Herrn, ne? In diesen Schriftstellen habe ich ganz viele dort mit reingebaut. Jesus Christus kommt am Ende der 70. Jahrwoche sichtbar zurück, vernichtet den Antichristen, den falschen Propheten und alle Gottlosen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Sacharja 14 steht das geschrieben, Jesus wird seine Füße auf den Ölberg setzen, wird dann für das Volk Israel kämpfen. Und dort steht in Sacharja 14, Vers 4 oder 5, er wird kommen und alle Heiligen mit ihm, da bist du und ich mit dabei. Die Brautgemeinde ist mit Jesus dabei, wenn er sichtbar zurückkommt. Offenbarung 19 beschreibt dasselbe, Jesus als Reiter auf dem weißen Pferd. Jesaja 11, Vers 4 hat Jesaja schon prophezeit, dass der Antichrist vernichtet wird durch den Hauch des Mundes des Messias. Und ich lese mal noch die Stelle zum Schluss, 2. Thessalonicher 2, weil Paulus dasselbe vorhergesagt hat. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, das heißt der Antichrist, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Na, Jesus, der Reiter auf dem weißen Pferd mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert, der Hauch seines Mundes. Jesus wird bloß mal so machen. Da ist der Antichrist und der falsche Prophet sind die einzigsten Menschen, wenn man sie so als Menschen bezeichnen kann noch, sind die einzigsten, die lebendig in den Feuersee abfahren. Die nicht sterben vorneweg, steht drinnen. Die beiden wurden lebendig in den See geworfen, damit Feuer und Schwefel brennt. Die haben das große Vorrecht, nicht sterben zu müssen, sondern gleich in den See. Mit dem Hauch seines Mundes wird Jesus sie vernichten und die, die mit dem Antichristen und dem falschen Prophet gegen Jerusalem gezogen sind, die Stadt umzingelt haben, wird er mit seinem Schwert schlagen. Also die werden ebenso umkommen. Aber die werden vorher sterben und dann zum Gericht übergeben. Jesus wird ihn durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen. Amen. Und wann ist dieser Tag, wenn Jesus kommt und den Antichristen wegboostet, sag ich mal? Wisst ihr jetzt, oder? Na ganz genau. Wenn der Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sagt Jesus, Matthäus 24, Vers 15, wie es bei Daniel steht, wer das liest, der sehe darauf, merke auf, wer das sieht, der weiß, die letzten 3,5 Jahre haben begonnen. 1260 Tage. Amen. Dann kommt Jesus sichtbar wieder. Das heißt, die Entrückung ist uns nicht bei Namen genannt, welcher Tag das sein wird, aber die sichtbare Wiederkunft von Jesus ist auf den Tag genau prophezeit. Amen. So ist Gott. Amen. Was steht bei Daniel? Die Gottlosen werden es nicht erkennen, aber die Verständigen. So, und ihr seid die Verständigen und wir wissen da jetzt schon, was Gott vorhat. Amen. Erster Herr der Weltgeschichte. Hier in der Schrift habe ich nochmal eingearbeitet, das habe ich auch, schaffe ich heute aus Zeitgründen nicht mehr, was mit Israel geschieht während den 7 Jahren. Das ist nochmal extra, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe das jetzt mal so gekürzt, dass wir bloß über die 3 Hauptpunkte der 70. Jahrwoche gesprochen haben. Was war das Erste? Der Bund, der befestigt wurde, erweitert wurde, vielleicht ein bestehender Friedensvertrag erweitert und der Tempel wird gebaut. Die Juden werden in Israel wohnen, sicher, und sie werden den Antichrist als Messias feiern. Nach 3,5 Jahren Schwertwunde, er wird wieder auferstehen und er wird es sich in den Tempel setzen. Ein Bild wird aufgestellt, das Gräuelbild der Verwüstung, und dann beginnen die letzten 3,5 Jahre. Und dann kommt Jesus wieder und wird dem Ganzen ein Ende schaffen. Und dann wird das Wahre kommen. Und er wird sich auf dem Thron Davids setzen und wird von Israel 1000 Jahre regieren. Und die Zustände auf dieser Erde werden so sein wie im Garten Eden vorher. Jesus wird alles wiederherstellen, alles. Da gibt es kein Klimaproblem mehr, nichts. Das Ganze mit diesem ganzen Klima und den ganzen Energie. Jesus kommt, er macht alles neu. Amen. Hier auf dieser Erde, wie im Garten Eden. Und wir kommen mit ihm zurück. Vielleicht sagst du, ich will im Himmel bleiben, ich will ja nicht wieder runter. Du kannst dein Gesuch, deine Petition bei deinem himmlischen Vater schon jetzt abgeben. Aber es ist auch mal schön, das zu erleben, diesen Planeten, wie er war vor dem Sündenfall. Dann wird das Opfer von Jesus vollends erfüllt, wenn die Heiligen den neuen Körper haben und wenn die Erde wiederhergestellt ist. Amen. Dafür ist Jesus gestorben und wieder auferstanden. Danke, Jesus. Halleluja. Israel behandeln wir extra nochmal. Aber als letzten Vers jetzt nochmal für uns, weil wir dieses Prophetische, was wir heute gehört haben, auch diese 3 Etappen, diesen Schlüssel der 70. Jahrwoche, das müssen wir ja irgendwo verarbeiten, wieder für unser persönliches Leben. Und deswegen Vers 36, da kommt mir so oft immer wieder hoch, da habe ich ja auswendig gelernt. Na? Die vorhergehenden Verse noch dazu, wo Jesus so deutlich sagt, deshalb wacht und betet oder bittet alle Zeit, jederzeit, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen, was geschehen soll, nämlich in dieser 70. Jahrwoche, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Amen. Das alleine schon hier, diese Stelle von Jesus, ist ein Beweis, dass die Gemeinde Jesu Christi, die Brautgemeinde, die jetzt ihm dient, gewürdigt wird, diesem zu entfliehen, was geschehen soll, nämlich die Gerichte. Für die Gemeinde ist Bedrängnis dran, aber nicht Gericht. Amen. Und wie gesagt, lasst uns in diesem Zusammenhang auch an die 360 Millionen Geschwister denken, die zurzeit, jetzt im Februar 2022 unter Verfolgung leiden. Die verfolgt werden um den Namen Jesu willen. Die jetzt schon standhaft sein müssen, ausharren, dranbleiben, im Glauben die Gebote Gottes halten. Und dort wächst aber die Gemeinde, wo sie verfolgt wird. Vater, wir danken dir, Herr, dass du uns in deinem Wort alles ganz genau offenbart hast, Herr. Du hast uns gewarnt vor den falschen Propheten, Jesus. Und wir wollen aber dem wahren Propheten zuhören, da du bist. Und deinem prophetischen Wort, Herr. Und ich bete, dass du uns Einsicht, dass du uns Verständnis gibst in dein prophetisches Wort, Herr. Wir wollen nachforschen wie Daniel. Und danke, dass du uns Verständnis vermittelst, immer mehr und mehr. Danke, dass du uns die Dinge der Entrückung nicht klar vorhergesagt hast, damit wir alle Zeit bereit sind in Liebe und vorbereitet, wenn du kommst. Aber du hast ganz genau verheißen, wenn dein Sohn das zweite Mal sichtbar zurückkehrt und was er dann tun wird. Ich danke dir, Vater, dass du uns nicht im Ungewissen lässt, sondern du bist ein Gott, der über diese Welt herrscht und du hast das, was am Ende geschieht, schon von Anfang an verkündigt. Gerade diese Prophetie von Daniel, die ist schon 2640 Jahre alt. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Weltgeschichte bist. Und ich bete, Herr, dass das in unseren Herzen eine Frucht des Glaubens und der Gottesfurcht hervorbringt, genauso wie eine Erwartung der Wiederkunft von Jesus. Und wir stehen vor dir und ich bete, dass du uns diese Gnade gibst, dass wir wachen und beten. Auch wenn diese Geister von Gebetslosigkeit und Kraftlosigkeit, dieser antichristische Geist unserem Land weht. Wir wollen ihm widerstehen, wir wollen wachsam sein, wir wollen beten und bitten, dass wir gewürdigt werden, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dir, Jesus, dem Menschensohn, zu stehen. Und ich danke dir, dass du jedem, der das hört, heute hier und noch hören wird oder lesen wird, diese Gnade geben wirst. Danke für die Helferschaft deines Heiligen Geistes. Amen.